Eine sonnige Zwei-Zimmer-Wohnung in Stuttgart-Mitte, ein Vier-Zimmer-Apartment in Hannover City oder ein modernes Studio im Herzen von Leipzig. Wer aktuell bei Airbnb in deutschen Städten nach einer Möglichkeit zum Übernachten sucht, findet selbst in den zentralsten Lagen solche Beispiele. Ganze Wohnungen für kleines Geld. Ist doch prima, könnte man jetzt meinen. Immerhin finden Besucher über solche Kurzzeitvermietungen erschwingliche Unterkünfte und Einheimische können sich ein bisschen was dazu verdienen, wenn sie Touristen ihre Wohnung auf den Online-Plattformen anbieten. Aber ihr kennt uns, natürlich hat die Sache einen Haken.
Ja, die Wohnungen stehen nämlich nicht mehr auf dem normalen Mietwohnungsmarkt zur Verfügung. Kein ganz neues Problem, aber ein Problem, was immer schärfer geworden ist. Denn dadurch wird die Wohnraumknappheit natürlich schlimmer, gerade in Metropolen wie Berlin, München oder Köln. Da gibt es zwar überall Auflagen und Regulierungen, die das verhindern sollen und eindämmen, doch die werden oft nicht eingehalten oder man kann die irgendwie umgehen und das kann man nicht richtig kontrollieren. Das ist auch in anderen europäischen Städten, so wie Barcelona oder Paris, die haben große Probleme. Und deshalb hat die EU jetzt neue Regeln festgelegt, mit denen Gastgeber und Plattformen wie Airbnb stärker kontrolliert werden sollen. Warum das nötig ist und was man als Vermieter von privaten Ferienwohnungen künftig beachten muss, das klären wir in dieser Folge.
Zwei Zimmer, Küche, Bad. Wie wohnen wir und was ist es uns wert? Der Podcast über Immobilien und Wohntrends zwischen Stadt und Land. Mit Wissenschaftsredakteurin Celine Lauer und Wirtschaftsjournalist Michael Fabricius.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zwei Zimmer, Küche, Bad.
Ja, hallo auch von mir. Schön, dass ihr wieder dabei seid.
Michael, ich stelle dir mal wieder eine Frage zu deinem Privatleben. Heute würde mich interessieren, hast du schon mal Urlaub in einer Unterkunft gemacht, die du per Airbnb gefunden hast?
Ja, okay, das ist jetzt nicht so besonders, ne? Also natürlich, also und zwar schon oft. Und jetzt gerade erst vor ein paar Tagen waren wir sogar eine Woche in Rom, in einer super Unterkunft im Süden der Stadt. Das war echt cool.
Ja, okay. Wundert mich jetzt nicht. Zugegeben, ist ja mittlerweile fast schon so ein bisschen Standard, dass man eben nicht mehr ins Hotel geht, wenn man irgendwohin verreist, sondern sich in der Immobilie von Privatleuten ausbreitet. Das kann ja alles Mögliche sein. Vom Häuschen am Strand über Tiny Houses, abgefahrene Sachen wie Windmühlen oder halt eben tolle Lofts in irgendwelchen Metropolen. Offiziell nennt sich das Kurzzeitvermietung, dieses Modell. Das passiert über verschiedene Online-Plattformen, um die es alle hier in dieser Folge gehen wird. Wir reden heute aber hauptsächlich von Airbnb, weil das einfach der Platzhirsch ist.
Ja, genau. Das ist nämlich nochmal wichtig zu sagen. Das ist jetzt keine Werbesendung, weil Ferienunterkünfte gibt es natürlich auf anderen Plattformen auch jede Menge. Booking.com zum Beispiel ist, glaube ich, in Deutschland sogar der größte Marktplatz, was die Gesamtzahl der Buchungen angeht jedenfalls, ne? Insofern auch größer als Airbnb. Aber nicht bei diesen klassischen privaten Ferienunterkünften. Es gibt auch noch dieses kleinere Vimdu. Also die sind alle mitgemeint. Aber Airbnb, und das muss man denen halt auch lassen. Damals haben die Gründer um Brian Chesky und seinen Kumpel 2008 in San Francisco, die haben damals wirklich eine neue Idee gehabt, ja. Nämlich jedem Anbieter eines Schlafplatzes irgendwo zu Hause den Zugang zu einem Buchungsportal zu ermöglichen. Ja, also Airbnb, ne? Airbed and Breakfast, Luftmatratze ins Wohnzimmer gelegt und Frühstück angeboten und schon mal eine Unterkunft. Das hat im Laufe der Jahre dazu geführt, dass die Usability, also die ganze Nutzerfreundlichkeit bei Airbnb, immer ein bisschen weiter vorne war. Die waren immer ein bisschen schneller, immer noch ein bisschen ausgefeilter als die anderen. Das waren einfach super Übersichten, grafisch, optisch. Das war immer der Maßstab. Das ist einfach sehr leicht, Host zu werden, also Gastgeber, ne? Und inzwischen ist das State of the Art, muss man sagen, das Ding. Und alle haben sich früher oder später irgendwas davon abgeguckt.
Ja, man muss aber auch sagen, das ist schon super, ja? Also wenn du da auf die Webseite gehst, allein die voreingestellten Filter, mit denen du da suchen kannst, da ist ja alles möglich. Also vom historischen Altbau bis zur krachneuen Butze, die irgendwo gebaut wurde. Du kannst filtern nach Bauten mit Türmen oder mein Favorit mit Konzertflügel.
Das finde ich gut. Oder Drittbadezimmer vielleicht.
Ja, oder Kreativräumen, wenn du mal eben spontan ein Gemälde malen willst. Das ist natürlich, man kann sich denken, besonders für hippe junge Menschen wahrscheinlich sehr attraktiv. Ich habe ganz frische Zahlen gefunden, eine große Umfrage dazu, wer eigentlich in Deutschland Airbnb nutzt. Und die Antwort, vielleicht auch wenig erstaunlich, ist vor allem bei der Generation Z sehr beliebt. Also alle, die jetzt irgendwas zwischen Teenie und Ende 20 sind und die kommen auch vorwiegend aus Großstädten und sind tendenziell auch wohlhabender.
Es klang jetzt gerade so, als würdest du uns nicht mehr zu den hippen jungen Menschen zählen.
Im Herzen jung geblieben.
Das hat mich ein bisschen getroffen. Ja, also gut, man muss aber trotzdem sagen, wie man ja sieht, nutzen ja auch wir, also unsere Altersklasse, diese Unterkünfte, ne? Und das hat eben nichts mehr damit zu tun, was es ursprünglich mal war, nämlich Sharing Economy. Ja, ich teile halt einfach meine Couch und ich miete mich bei jemandem im Gästezimmer ein. Ich setze mich abends mit dem Gastgeber zusammen hin auf den Balkon und man plaudert ein bisschen. Und dann kriege ich auch noch Insider-Tipps von dem.
Das war immer so das Versprechen, ne? Nicht wie ein Tourist Urlaub machen.
Und dann wie ein Einheimischer, ja, unter Leute kommen. Das gibt es zwar immer noch, ne? Also du kannst natürlich auch einfach so ein kleines Sofa da mieten, aber insgesamt ist das Geschäftsmodell natürlich ein anderes.
Genau, heute sind es vor allem ganze Unterkünfte, die man da findet ohne Gastgeber. Ist ja vielleicht auch ein bisschen schräg, wenn du Urlaub machen willst und dann kommt abends der Eigentümer nach Hause aus dem Büro und fragt dich, wieso dein Tag war. Braucht man vielleicht nicht unbedingt. Das Geschäft boomt nach wie vor. Wie groß genau der Markt ist, wollten wir natürlich auch knallhart für euch recherchieren. Ich muss aber sagen, das war gar nicht mal so einfach.
Ja, weil so ein bisschen der Marktanteil von Sharing Economy und überhaupt die Zahl der Apartments, die es da gibt, wird nicht so richtig scharf ermittelt. Also weder vom Statistischen Bundesamt noch von den Verbänden der Tourismusbranche. Es gab mal eine Untersuchung vom Wirtschaftsministerium schon vor 5 Jahren. Da hat sich aber schon eine Sache gezeigt auf jeden Fall. Da muss man auch nochmal sagen, die ganz normale Unterkunft, also diese tüdelige Ferienwohnung, ja, mit schönen Vorhängen, mit dicken Vorhängen im Schwarzwald oder das Hotel am Ostseestrand, das ist der Normalfall. Also das sind wirklich die großen Millionen Unterkunftszahlen, die Übernachtung finden da statt. Das Letzte, was wir gefunden haben, ist eine Statistik. Demzufolge gibt es um die 160.000 Airbnb-Unterkünfte in Deutschland insgesamt im Jahr 2022. Ja, und die meisten davon natürlich in den großen Städten.
Genau, denn dort ist es nicht nur für die Touristen interessant, sondern auch eben für Menschen, die dort eine Eigentumswohnung besitzen, möglicherweise sogar in den zentralen Lagen, nahe an touristischen Attraktionen. Denn dort ist die Kurzzeitvermietung extrem attraktiv oder man könnte auch sagen lukrativ. Gerade dort kann man dann in der Hochsaison mühelos mit ein paar Nächten dasselbe Geld verdienen, das man sonst als Monatsmiete bekäme, aber eben ohne Mieter. Also ohne den ganzen Papierkram, Verwaltungskram und man kann auch die Wohnung nach wie vor selber nutzen, wenn man plötzlich oder gelegentlich mal selber dort unterkommen will.
Genau, und ohne solche schlimmen Dinge wie Kappungsgrenzen und Mietpreisbremsen, die wir ja auch schon besprochen hatten, hier die Sachen. Aber das ist Grusel aus anderen Folgen. Man muss ja auch sagen, aus Nutzersicht ist das ja auch eine prima Sache. Ja? Also das kann ich ja nur mal bestätigen. Wie gesagt, es ist nicht nur cool, die Sachen zu finden, sondern es ist halt einfach auch mal billiger als ein Hotel.
Ja klar, und es ist natürlich eine eigene Erfahrung und oft ist es auch einfach, das muss man sagen, sehr viel schicker als ein Hotel. Wir wollen das jetzt auch nicht unbedingt alles komplett madig machen, aber man muss eben, wenn man das nutzt, sich auch immer vor Augen führen, das hat mehrere unschöne Entwicklungen zur Folge und zwar vor allem für die Leute, die eben dort leben, wo man Urlaub macht. Das erste davon, da möchte ich erstmal als Betroffene aus dem Nähkästchen plaudern. Ich kann morgens um 6 oder abends um 10 keine Rollkoffer mehr auf der Straße unter uns vor unserem Schlafzimmer hören. Also da werde ich aggressiv. Das war eine Zeit lang bei uns im Kiez wirklich schlimm. Inzwischen ist es ein bisschen besser geworden. Aber man kennt das wirklich, wenn man in etwas belebteren Vierteln wohnt. Man hat ständig neue Leute bei sich im Haus. Die machen auch gerne mal nachts Party mit der Musik auf Anschlag. Dann geht man dahin, klingelt, ärgert sich mit denen rum und dann sind die aber nach einer Woche weg und dann kommen die Nächsten und es geht genauso weiter. Und ich gebe gerne zu, das klingt jetzt maximal spießig, aber ich muss wirklich sagen, auf Dauer kann das ziemlich zermürbend werden.
Jetzt wissen wir auch alle, wo Celine Lauer wohnt, ne? Nämlich in einem hippen Partyviertel in Prenzlauer Berg, wo die Rollkoffer auf und ab gerollt werden.
Genau, also wenn ihr da nachts mal Party vorm Haus macht und irgendjemand reißt das Fenster auf und brüllt unflätig runter, das bin dann wahrscheinlich ich.
Okay, gut. Also Obacht, ja, kann ich nur sagen, Obacht. Aber das hat jetzt hier nicht solche Folgen wie eine erboste Mitbewohnerin da in der Straße, die Kollegin Lauer.
Es gibt noch schlimmere Probleme.
Ja, ob das schlimmer ist, weiß ich nicht. Aber es gibt strukturelle Probleme, sagen wir mal so. Und da haben wir am Anfang drüber gesprochen, ne? Das sind halt eben Wohnungen, die auf dem normalen Wohnungsmarkt fehlen. Und in Köln sind das halt zurzeit rund 4.000 Wohnungen, die gemeldet sind. In Berlin sind es 7.000. Das sind die Zahlen, die wir gefunden haben. Aber ich glaube, da gibt es noch eine erhebliche Dunkelziffer. Die dürfte natürlich höher liegen. Das echte Problem, weil es eben zwei Effekte gibt. Es gibt einerseits weniger Wohnungen, also insgesamt ist klar. Aber die Wohnungen, die es dann ansonsten auch noch gibt, die werden auch noch teurer. Ja, man kann zwar sagen, die großen Zeiten von Airbnb sind vorbei, das muss man auch nochmal sagen. Vor knapp 10 Jahren gab es in Berlin zwischenzeitlich fast 25.000 gelistete Wohnungen bei Airbnb und wahrscheinlich damals auch sogar noch mehr insgesamt. Aber der Effekt ist natürlich immer der gleiche, ob es jetzt irgendwie 5.000 sind oder 20.000.
Ja, und wie dieser Effekt aussieht, das hat sich das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung vor ein paar Jahren angeguckt. 2021 kam eine Studie dazu raus und ich muss es leider so sagen, sie kommt, ja, ich weiß, aus Berlin. Und die ist auch tatsächlich ziemlich aussagekräftig. Denn die DIW-Forscher haben sich angeschaut, wie stark die Angebotsmieten steigen, wenn in der direkten Nachbarschaft eine zusätzliche Airbnb-Unterkunft angeboten wird. Und dabei kam ein Wert raus, der im Schnitt bei 13 Cent pro Quadratmeter lag, wenn die Airbnb-Wohnung mindestens die Hälfte des Jahres eben für Kurzzeitvermietung angeboten wurde. Das klingt jetzt erstmal noch irgendwie einigermaßen moderat, aber wie gesagt, das ist nur der Schnitt der Stadtweite. Es gibt extreme Unterschiede je nach Bezirk. Nicht so sehr innerhalb des Rings, da war es noch relativ moderat. Aber
des S-Bahn-Rings. Ja.
Genau, des S-Bahn-Rings muss man sagen, Berliner S-Bahn-Ring. Aber außerhalb davon konnte das teilweise sogar mehr als das Dreifache sein. Also Spitzenreiter war Lichtenberg. Dort hatte man irgendwie 46 Cent mehr pro Quadratmeter. Und die DIW-Autoren sagen ganz klar, dieser Effekt ist vor allem auf dauerhafte Airbnb-Angebote zurückzuführen, die eben als Wohnungen auf dem regulären Markt nicht mehr verfügbar sind.
Jetzt müsste man das Ganze nochmal ins Verhältnis setzen, natürlich zu den Mietsteigerungen insgesamt. Aber trotzdem, es ist spürbar und messbar. Wobei, ich muss jetzt gerade nochmal überlegen, wenn du das beschreibst, so wie eben mit den lauten Rollkoffern und so weiter, ob das jetzt echt immer ein Anlass dafür ist, dass die Miete steigen kann. Ich würde das ja fast als Mietminderungsgrund sehen, ja, wenn da irgendwie die Nachbarn die ganze Zeit Party machen. Aber das ist jetzt ein anderes
Thema. Ja, ist Schmerzensgeld. Ich bin völlig bei dir.
Also vielleicht musst du deinen Vermieter mal ansprechen, ja. Irgendwie, hier sind die Rollkoffer unterwegs. Nee, okay, also wird wahrscheinlich schwierig werden. Jedenfalls ist es so, nicht nur die Anwohner und Mitbewohner ärgern sich über ja teilweise steigende Preise und laute Touristen, sondern auch die Städte selber. Weil die haben das Problem natürlich auch schon vor langer Zeit erkannt und nach haben diese Städte und auch Bundesländer insgesamt teilweise neue Regeln eingeführt. Ja, manchmal gibt es ein ganz neues Wohnraumgesetz, manchmal gibt es einzelne Verordnungen und oft steckt dahinter der Begriff Zweckentfremdung von Wohnraum. Ja, das Ziel ist eigentlich mittlerweile in allen größeren Städten, nur noch im Ausnahmefall soll man eine neue Airbnb-Wohnung anbieten dürfen. Für bestehende Wohnungen gibt es oft Bestandsschutz, das muss man sich nochmal genauer anschauen, da kommen wir später noch darauf zurück. Hier in Berlin gibt es jetzt das entsprechende Gesetz mit Zweckentfremdungsverbot schon seit ungefähr 10 Jahren. 9 andere Bundesländer haben auch sowas eingeführt, Hamburg zum Beispiel 2019. Ja, und es gibt Bußgelder und so weiter. Und auch das haben sich die DIW-Forscher angeschaut in Berlin und festgestellt, es wirkt. Ne? Also durch dieses Zweckentfremdungsverbot und durch das Reduzieren und dass die Wohnungen weniger geworden sind auf Airbnb, ist das Angebot wieder auf dem regulären Mietwohnungsmarkt gestiegen und die Mieten angeblich wieder etwas gesunken. Wobei man muss jetzt echt sagen, das ist bereinigt um den sonstigen Markteffekt. Ne? Also die Mieten steigen natürlich aber insgesamt. Aber innerhalb
nicht
dieses
so
Anstiegs eben, genau, nicht so krass. Ja. Je nach Bezirk kann dabei für eine 65 Quadratmeter große Wohnung immerhin eine Ersparnis von bis zu 38 Euro monatlich rausspringen. Auch wieder eine DIW-Zahl. Ja.
Ich verkneife mir jetzt jeglichen Kommentar in Richtung, der Markt regelt das.
Ja, ganz heißes Eisen.
Ja,
Vorsicht,
ja.
Vorsicht.
Absolut.
Ja.
Und deswegen sage ich doch lieber, ist doch gut, zumindest aus Sicht der Mieter natürlich, wenn das Zweckentfremdungsverbot funktioniert. Die Vermieter werden sich darüber weniger freuen. Aber sag mal, warum genau brauchen wir denn jetzt noch die neuen EU-Regeln, die du am Anfang angekündigt hast?
Ja, das Problem ist wieder so ein Kontrollproblem in den meisten Städten. Da gibt es zwar Regeln, aber die Einhaltung und diese Einhaltung zu kontrollieren ist gar nicht so einfach. Weil die Portale, die Vermietungsportale rücken viele wichtige Daten für die Behörden einfach nicht raus. Ja, zum Beispiel in Hamburg muss man als Gastgeber oder auch in Berlin so eine Registrierungsnummer oder Wohnraumschutznummer besorgen, heißt das. Und die Nummer muss in der Wohnungsanzeige stehen auf dem Portal. Aber die Identität hinter der Nummer ist nicht immer ganz klar. Ja, und auch nicht, wie oft eine Wohnung vermietet wird. Und genau hier gibt es aber Restriktionen. Also in Hamburg zum Beispiel, nach dem dortigen Gesetz darf man die eigene Wohnung nur bis zu 8 Wochen komplett vermieten. Wie aber soll die Behörde mitbekommen, wenn es jetzt die 9. Woche wird? Ne? In Nordrhein-Westfalen gibt es ein Wohnraumstärkungsgesetz, sind auch immer so schöne Worte. Und deswegen in Köln darf ich höchstens 90 Tage meine eigene Hauptunterkunft vermieten. Aber auch da, ja, wer kontrolliert das, wenn es jetzt 91 Tage sind? An die Vorschriften halten sich wahrscheinlich viele Vermieter, aber andere eben auch nicht. Und das gilt eben auch für andere Städte im Ausland insgesamt. Und deshalb gibt es jetzt eine neue Richtlinie aus Brüssel und die schreibt vor, dass die Portale nicht nur eine Nummer vom Vermieter verlangen müssen, sondern auch dessen Identität damit in Übereinstimmung bringen müssen. Und das müssen sie jetzt den Behörden gegenüber aktiv angeben. Und sie müssen angeben, wie lange vermietet wurde. Ja, und dann haben die Behörden überhaupt erst die Daten, mit denen sie sehen können, da wird eine Regel gebrochen. Aber, jetzt muss ich auch sagen, bis diese Richtlinie in nationales Recht umgesetzt ist, könnte das noch ein bisschen dauern, weil wie immer, eine Richtlinie aus Brüssel muss erstmal eingedeutscht werden sozusagen. Wichtig ist halt für Airbnb-Hosts deshalb, die sollten sich in den nächsten Monaten regelmäßig updaten. Da kann echt noch was kommen.
Ja, ich vermute vor allem, wenn man dann solche Regeln überschreitet, dass das dann doch sehr unangenehm werden kann, weil da empfindliche Geldstrafen drohen. Ne?
Bis zu 500.000 Euro.
Ja.
In Hamburg ist das, die sind da, glaube ich, ganz oben.
Das ist ordentlich. Und das klingt jetzt vielleicht für manche total restriktiv und kein freiheitlicher Markt hier und was soll das alles? Aber ich kann es nur noch mal sagen, Airbnb hat wirklich krasse Auswirkungen auf Städte, auf europäische Städte, genauso Paris, Barcelona, Lissabon, die haben das noch viel schlimmer.
Und Rom. Und ich habe mitgemacht, ich fühle mich schuldig.
Ja.
Oder? Muss ich mich
Shame
jetzt schuldig fühlen?
Okay. Oh Gott, wir sind wieder bei der Scham.
Ein neues Schamthema gefunden. Genau.
Jetzt haben wir die Airbnb-Scham. Nein, ernstes Thema tatsächlich, das hat ja nicht nur Auswirkungen auf die Mietsituation oder die Mietlage, sondern das macht was mit ganzen Städten und Stadtvierteln. Ich werfe jetzt mal mit dem Stichwort Overtourism um mich. Also es gibt ja wirklich Gegenden, da ist dann alles voll mit Touristen und das führt dann eben auch dazu, dass Alteingesessene verdrängt werden. Es gibt da eine sehr eindrucksvolle Studie einer Forscherin namens Anna Gago, die hat Architektur und Geografie an der Uni Lissabon studiert und die hat sich 2 Jahre lang in der Alfama bewegt. Das ist das älteste Quartier der Stadt. Man muss sagen, das war vor wenigen Jahren ein Arbeiterviertel. Ja, da gab es irgendwie Schuhmacher, Gemüseläden, sowas. Und sie nennt zum Beispiel ein Haus so als Paradebeispiel, muss man sagen, in dem wohl früher ein Paar und 2 Familien lebten und das wird jetzt komplett nur noch von Touristen bewohnt oder wurde es 2019, als sie ihre Studie dann veröffentlicht hat. Von den früheren Bewohnern ist so gut wie niemand mehr übrig, sagt sie. Die ganzen alten Strukturen sind jetzt für hippe Bars und Barbershops gewichen. Und wenn man das in Zahlen fassen will, dann kann man so sagen, 2015 hat das Ganze angefangen. Da waren 14% der Wohnungen an Airbnb oder auf Airbnb zu haben. Und 2019 waren es dann 48%, also fast die Hälfte.
Das muss man natürlich sagen, das ist irgendwie immer so das Schicksal, ne, von diesen ehemaligen Arbeitervierteln, dass die gentrifiziert werden irgendwann. Das ist ja dieser schreckliche Begriff. Aber das muss ja auch nicht immer schlecht sein, muss ich sagen, weil dann sind denn die Gebäude oft auch ganz gut saniert, ne? Und gut in Schuss eigentlich.
Könnte man so sehen. Man muss auch sagen, Portugal hat von diesem Tourismus enorm profitiert. Ja, deswegen kann man jetzt auch nicht sagen, alle Touristen raus und wir wollen das nicht haben. Aber was man auch sagen muss, das Geld, das da erwirtschaftet wird per Airbnb, das bleibt nicht mal im Land. Denn es sind oftmals nicht mal Privatleute, die da ihre Wohnungen vermieten, sondern Investoren oder Firmen. Also da kommen ausländische Investoren, kaufen die Wohnungen auf und vermieten die dann eben an Touristen. Und der unschöne Nebeneffekt, der das auch noch mit sich bringt, ist, dass da sogar soziale Strukturen total in sich zusammenbrechen, muss man fast sagen. Also Anna Gago hat das geschildert, dass früher ein Großteil des Lebens sich da im öffentlichen Raum abspielte in der Alfama. Da haben sich dann irgendwie die Bewohner von Balkon zu Balkon unterhalten und die Kinder bis spät in die Nacht irgendwie auf den Straßen gespielt. Dann kamen die Besucher, die haben sich darüber beschwert und dann war das vorbei. Und dadurch geht natürlich auch städtische Gemeinschaft verloren.
Die Rollkoffer haben dann die spielenden Kinder verdrängt. Ja. Man musste Portugal aber auch noch eine Sache ergänzen. Das war jetzt da so dramatisch, in Lissabon vor allem, dass die Regierung im vergangenen Jahr im August 2023 die Vergabe neuer Lizenzen für Ferienwohnungen komplett gestoppt hat. Ja, also die absolute Notbremse. Und wer jetzt übrigens so eine Ferienwohnung wieder normal vermietet, für den normalen Wohnungsmarkt zur Verfügung stellt, der kriegt jetzt sogar Steuererleichterungen als Belohnung. Finde ich auch nicht schlecht. Ja, aber das klingt jetzt alles auch echt nach Ausnahmezustand da in Lissabon. So schlimm ist das doch hier nicht, oder?
Ja, kann man, glaube ich, nicht uneingeschränkt so sagen. Also ich habe noch eine Studie mitgebracht als Rausschmeißer sozusagen. Und die kommt, und jetzt Achtung, Trommelwirbel, aus München.
Ach, großartig. So Tegernsee vor Ort, ne? München.
Ja, ja, wir robben uns ran, würde ich sagen. Diese Studie stammt von Markus Hübscher, der ist Wirtschaft- und Sozialgeograf an der Uni Leipzig. Und der hat sich angeschaut, ob Airbnb in München zu mehr Gentrifizierung führt. Also genau das, worüber wir hier jetzt gerade schon gesprochen haben. Viertel werden aufgewertet und dadurch werden eingesessene Bewohner verdrängt. Jetzt mal ganz grob gesagt. Er sagt, es besteht tatsächlich ein signifikanter Zusammenhang. Fast überall dort, wo eine höhere Dichte an Airbnb-Angeboten besteht, lässt sich auch eine größere Gentrifizierung feststellen oder mehr davon auf jeden Fall in unterschiedlichen Entwicklungsstadien. Also in manchen Vierteln hat es gerade erst angefangen und manche sind schon quasi komplett durchgentrifiziert. Allerdings sagt er auch, es ist nicht ganz klar, was zuerst kam. Also da sind wir so ein bisschen bei dem Henne-Ei-Problem. Ja? Ist es so, dass es mehr Airbnb-Angebot gibt, weil diese Viertel auf dem aufsteigenden Ast sind, oder werden die Viertel durch diese Airbnb-Wohnungen aufgewertet?
Ja, beides, ne, würde ich sagen. Es verstärkt sich gegenseitig vermutlich.
Richtig, das ist genau das, der Schluss, zu dem auch Markus Hübscher kommt. Er sagt, das geht Hand in Hand, und deshalb plädiert er dafür, dass man diese Entwicklung sehr sorgfältig beobachtet und auch kritisch, damit die ohnehin schon angespannte Lage in München nicht noch schlimmer wird.
Das Fazit.
In Deutschland gelten in den größeren Städten inzwischen überall ziemlich strenge Regeln für Airbnb-Hosts, also für die Vermieter. In Hamburg beispielsweise müssen alle, die neu an den Markt kommen, jetzt eine Wohnraumschutznummer beantragen bei der Behörde vor Ort. Und damit dürfen die aber auch nicht machen, was sie wollen, sondern sie dürfen nur ihre eigene Hauptunterkunft bis zu 8 Wochen im Jahr vermieten an Kurzzeitgäste. Es gibt krasse Bußgelder in Hamburg, ganz besonders bis zu 500.000 Euro werden da aufgerufen, ist angeblich auch schon mal passiert. In München dagegen, da darf man 50% in Quadratmetern gemessen der eigenen Hauptwohnung an Kurzzeitgäste vermieten. Und in Berlin, da gibt es eine Regel extra für Zweitwohnungen, weil es da besonders viele davon gibt, und die darf man bis zu 90 Tage im Jahr vermieten. Die eigene Hauptwohnung dagegen auch wieder nur zu höchstens 50% Quadratmeteranteil. Wir empfehlen deshalb dringend, die aktuellen Regeln beim örtlichen Wohnungsamt zu erfragen, weil die ändern sich auch immer wieder mal. Selbst auf der Website von Airbnb, haben wir festgestellt, sind gar nicht immer die aktuellen Regeln und schon gar nicht vollständig dargestellt. Fünfstellige Bußgelder gibt es fast überall. Und grundsätzlich kann man sagen, zeigen die neuen Regeln, die jetzt auch aus Brüssel kommen, in eine klare Richtung. Es läuft wieder mehr in Richtung klassisches Sharing, so wie früher bei den Gründern, ne, in San Francisco mit Airbed and Breakfast und weniger für Profis.
Wer sich das Ganze nochmal genauer ansehen will, zu Daten, Größenordnungen, Zahlen recherchieren möchte, es gibt eine investigative Website, die nennt sich Inside Airbnb. Und was die macht, ist, die scrapt die Daten von der normalen Airbnb-Plattform zu Vermietungen weltweit und stellt die dann dar und visualisiert die auf ihrer Webseite. Und der Gründer will damit erreichen, dass vor allem illegale Angebote und die Gentrifizierung deutlicher werden. Man kann, wenn man diese Webseite besucht, nach Ländern und dann nach entsprechend Städten filtern. Es kommen immer neue Daten hinzu. Aktuell sind für Deutschland Berlin und München verfügbar. Und wenn man sich das mal anschaut, dann kann man zum Beispiel die Angaben zu den Hosts sich angucken, also ob da Firmen dahinter stecken oder eben private Anbieter. Aber man sieht zum Beispiel auch, dass in beiden Städten 2/3 der Angebote ganze Unterkünfte sind, also nicht nur die Luftmatratze. Und in Berlin angeblich auch mehr als 1/3 keine Genehmigung hat. Diese Daten stehen in der Kritik. An vorderster Front ist natürlich Airbnb unterwegs. Die sagen, das ist vieles falsch. Die Daten sind doppelt falsch ausgewertet, falsch dargestellt, was auch immer. Es gibt allerdings auch Wissenschaftler, die kommen zu einem etwas anderen Ergebnis. Die sagen, selbst wenn die Daten im Einzelnen nicht immer komplett korrekt sind, können sie trotzdem eine nützliche Grundlage bilden, um sich einen Einblick über die Airbnb-Situation vor Ort zu verschaffen.
Vielen Dank an euch. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Danke fürs Zuhören.
Ja, wir freuen uns auf die nächste Folge mit euch. Die gibt es nächste Woche. Wenn ihr ein Welt-Plus-Abo habt oder bei Apple Podcasts seid, dann hört ihr zwei Zimmer Küche Bad sogar immer schon 2 Wochen früher.
Ja, bis dahin lasst uns gerne eine Bewertung auf den Plattformen da, auf den Podcast-Plattformen, positiv, negativ auch, wenn es sein muss.
Und, aber nur, wenn es sein muss.
Wir freuen uns aber trotzdem auf jeden Fall auch über Fragen und Themenanregungen an die Mailadresse 2zkb@welt.de. Tschüss und bis nächsten Dienstag.
Macht's gut, ciao.